Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin Podcast.
Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
Dann beginnen wir jetzt ganz seriös, wie immer, konzentriert, freudig erregt über die guten letzten Lektüren, die wir lesen durften und die wir nun mit euch teilen wollen. Folge 33.
Der letzten Lektüren.
Der willkommen. Letzten Lektüren.
Aufregend.
Wie immer. Das ist ein bisschen, fühlt es sich an, als hätten wir eine Pause gehabt. Und das stimmt aber gar nicht. Ich habe das neulich im Post geschrieben. Ja. Wir hatten die September-Folge, hatten wir ganz früh im September. Und jetzt im Oktober, also ist ja schon fast rum der Oktober, waren einfach so mal dann doch 5 Wochen dazwischen. Und dann fühlt sich das ruckzuck an, als hätten wir Pause gemacht. Haben wir nicht. Machen wir nie.
Ich kann mich kaum noch erinnern, was ich gelesen habe im September. So lange ist das schon her.
Aber jetzt reden wir über die Bücher, die wir im Oktober gelesen haben.
Zu Grauburgunder.
Es sei denn, wir schummeln. und zwar zu richtig gutem Grauburgunder. Einem
vom Palmberg.
Grauburgunder, den Maggie and Her Books uns gebracht hat, bestimmt auch schon im September. Und seitdem haben wir das kühl gestellt und freuen uns auf den Moment, ihn jetzt zu trinken.
Es war gar nicht so einfach, den so lange nicht anzufassen. Wir hatten dann so Ausweis-Grauburgunder.
Ja, zu so Ausweisgelegenheiten. Es ist sehr schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen euch, uns freuen wir sehr, euch zu sehen und zu in den Kommentaren zu lesen. Also schreibt immer, wenn ihr irgendeinen Gedanken zu dem habt, was wir so sagen. Und ansonsten starten wir auch nach diesem Prost.
Cheers, Maria.
Prost, mein Lieber. Ich habe sehr fruchtig.
Geht. Doch, find's gut.
Ja, ich auch. Aber auch lange keinen Grauburgunder mehr getrunken, den ich nicht gut fand. Es wird eigentlich dann beim zweiten Schluck wird's immer richtig gut. Jede Folge starten wir mit Lyrik, so auch Folge 33. Und diesmal ist Ludwig dran.
Ich bin dran und das ist sehr cool, weil ich darf einen meiner Lieblingslyriker vorstellen. Der hat nämlich einen neuen Lyrikband herausgebracht. Levin Westermann heißt der Lyriker. den kennt ihr vielleicht. Der hat auch, also bei Matheson Seitz schon einige Ende herausgebracht, zum Beispiel den Band 3511 Zvetajeva und den Gedichtband bezüglich der Schatten. Und er war jetzt zum Beispiel auch bei den Klagenfurter Literaturtagen. Beim Bachmann-Preis hat er mitgelesen, ich glaube, dieses Jahr oder letztes Jahr. Und jetzt ist von ihm erschienen Farbe, Dunkel.
Also wirklich drei Worte, das muss man für Leute
genau,
im Podcast dazu
Farbe,
sagen.
Komma, dunkel, also Komma als Wort, genau. Und das ist ein einziges langes Gedicht. Und da geht es um ein lyrisches Ich, was irgendwo in Frankreich in der Provinz sitzt und sich nicht so dolle bewegen kann, weil die Hüfte kaputt ist. Und er beobachtet viel, er wartet auf, dass die Katze mal vorbeikommt, dass sie die Rehe und sowas und denkt über sich und das Menschsein nach. So. Und es kann euch ja jetzt sozusagen nicht das ganze Gedicht, also weil es ist ja
wie
nur...
Wie viele Seiten hat es denn?
Also ich kann das schon machen, aber 111 Seiten. Ich würde es in dieser Stunde eventuell schaffen, euch das ganz vorzulesen, aber bedauerlicherweise würden wir dann nichts anderes vorschaffen. Deswegen mache ich jetzt einen Remix. Also sowas wie ein DJ, ne? Wenn der so Versatzstücke, so mache ich jetzt einen Remix von diesem einen Gedicht. Mit Stellen, die mir besonders gut gefallen haben. Ist das okay?
Sehr gut. Dann kriegt man ein gutes Gefühl aus dem Wollen, auch so copyright-technisch, dass ihr das alles in den Bibliotheken eures Vertrauens ausleiht. Oder
genau, und interessanterweise innerhalb seines Gedichtes dieses ein Pflicht, ja auch Verse ein von anderen LyrikerInnen, hauptsächlich LyrikerInnen. Mhm. Es gibt auch, glaube ich, Cioran zitiert auch, aber sonst sind es, glaube ich, nur Frauen.
Aber alte oder neue?
Ich kannte die meisten, ehrlich gesagt, nicht, aber du wirst gleich ein paar Namen hören und dann kannst du mal überlegen, ob du die vielleicht kennst. Jetzt fang mal an mit dem ersten.
Bin gespannt.
Und was mich rettet, sind die Bücher, ist die Sprache und ihr Klang. Und Daniel Perfunda schreibt, dein Name blutet langsam durch meine Bluse, von Wühlmaushand geritzt. Und das ist natürlich fantastisch, das ist natürlich spektakulär und deshalb, darum, lese ich Gedichte. Denn es ist eine Jagd. Ich jage diese Zeilen und es ist eine Suche. Und ich suche diese Zeilen und ich suche diese Zeilen und dann kommt ein Vogel dann auf der Fahrt zum Chateau. Dieser Vogel, Raubvogel, Greifvogel, voluminös, mit riesigen Schwingen, direkt vor dem Auto, riesige Schwingen, den Aufwind greifend, die Schwerkraft verdünnt, schreibt Jory Graham in einem ihrer vielen Texte und in einem ihrer vielen Bücher. Und ein Freund sagt, ich solle solche Bücher nicht mehr lesen, einfach konsequent, die schlechten Bücher nicht mehr lesen, denn es gibt so viele Bücher, so viele gute Bücher auf der Welt, und warum dann etwas lesen, wenn es einem nicht gefällt? Warum dann immer weiter lesen, wenn es nicht gefällt? Und Zeit ist ja nur ein Hilfsbegriff, schreibt Ilse Eichinger, was existiert, ist das eigene Vergehen. Und ja, das weiß ich ja, ich weiß es ja, aber trotzdem lese ich weiter. Ich verstehe und vergehe und ich lese trotzdem weiter, denn ich hoffe, dass er kommt. Ich habe diese Hoffnung, dass er kommt, der Satz, der eine wahre Satz. Der Satz, der dieses Buch hier deckt, wie Gold, der all die leeren Wörter deckt, wie Gold. Und wir fahren auf den Parkplatz und der Parkplatz, er ist heiß. Der Parkplatz ist sehr heiß. 36 Grad an diesem Tag und die Hitze eine Mauer und es flimmert der Asphalt. Doch der Laden, er ist kalt. Und ich denke, fuck. Ich denke voller Ärger immer wieder, what the fuck. Ein Jäger, der entnimmt. Ein Jäger, der das Tier dem Wald entnimmt. Und das ist pervers. Die Sprache so zu biegen und verbiegen ist pervers, menschlich und pervers. Und deshalb eine Scham. Ich gehe durch den Laden und die Wut, die ich empfinde, nennt sich Scham.
Heide Mitzke.
Gut, ne?
Toller Typ.
Levin Westermann, Farbe, Komma, Dunkel.
Bei Matthes und Seitz.
Bei Matthes und Seitz erschienen.
Wie hast du das gelesen? Musstest du das am Stück lesen? Das muss man fast am Stück lesen, oder?
Also das ist immer so unterbrochen, da gibt es immer so, und dann geht die Sonne wieder unter und dann geht die Sonne wieder auf, das ist fett gedruckt.
Okay.
Und das kommt immer mal wieder, also
ist
es ist auch sehr repetitiv.
Ist das wirklich der Tag, der dann vorbei ist?
So. Ja, wahrscheinlich. Ja. Der sitzt da viele Tage und hat was unglaublich Rhythmisches, was sehr musikalisch ist. Ne? Da hast du ja gehört, jetzt es trägt so, das ist halt so fast so Hip-Hop.
Ja, aber ist auch sehr poetisch, sehr poetisch.
Und er schimpft sehr über die Menschheit und dass wir das eigentlich ganz schön verkackt haben, so alles.
Und was für ein Typ?
Der wohnt in Biel, in der Schweiz, dort, wo es auch so ein Literaturinstitut gibt. Mhm. Vielleicht war der auf diesem Literaturinstitut und ist dann hängen geblieben.
Er hält dieses Jahr den Schweizer Literaturpreis. Steht da hinten drin.
Not bad.
Farbe, Komma, Dunkel von Levin Westermann. Schön.
Gute, gute, gute Lyrik, falls ihr mal so was lesen wollt.
Ich habe ja so zwei Sachen für heute auf der Agenda. Erstens habe ich mir für heute zwei rote Bücher ausgesucht. Und dann habe ich ein bisschen nachgeguckt und habe gesehen, ich habe im Mai das letzte Mal bei den letzten Lektüren einen Mann besprochen. Ich kann jetzt mal wieder. Alle 5 Folgen bespreche ich mal einen Autor. So. Und das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Also, ich hätte auch mehr besprochen, wenn ich mehr gute gelesen hätte, aber ich habe so viele tolle Frauen gelesen, die ich dann besprochen habe. Aber jetzt würde ich euch gerne etwas erzählen zu Enrico Ippolito. Was rot war, ist sein Debütroman. Ich kannte den vorher nicht. Kanntest du den?
Na, der schreibt für die Taz, Spiegel, irgendeine Taz, ne?
Für die Taz. Und man könnte wissen, wenn man aufmerksam gelesen hat, und ich war dann bei Namen, die mir noch nicht sagten, nicht aufmerksam genug. Genau, er hat in Eurer Heimat ist unser Albtraum eine Erzählung, hat er da schon geschrieben. Und jetzt hat er in Was rot war einen Roman geschrieben, und ich erzähle mal ganz kurz die Handlung nach. Rocco ist ein junger Mann, irgendwas in den 20ern in Berlin, fährt zu seiner Mutter nach Köln. Und zu seiner Mutter, der Vater ist schon tot, hat er so ein bisschen ein schwieriges Verhältnis. Irgendwie hat er das Gefühl, sie kommen nicht so richtig nah zueinander. Und immer wenn sie, also telefonieren so alle 2 Wochen mal, aber immer wenn sie so kurz davor sind, sich so richtig nah zu kommen, dann ist irgendwo eine Mauer und er kommt nicht richtig durch. Und es ist irgendwie auch nicht ganz klar, woran das liegt. Und er kommt bei seiner Mutter an Und ziemlich überraschend muss er dann quasi so mitbekommen, wie seine Mutter nach der Begrüßung und so weiter, ist eigentlich alles ganz, freut sich ihn zu sehen, ganz bestürzt reagiert, weil sie die Nachricht bekommt, dass Lucia gestorben ist. Und er denkt so, Lucia habe ich noch nie gehört.
Wer ist das?
Wer ist das eigentlich? Und wieso ist meine Mutter so bestürzt über den Tod von Lucia? Und dann passiert das, was jetzt in allen guten Büchern natürlich passieren muss. Es entrollt sich die Geschichte der Freundschaft zwischen Crucci, also man sagt, glaube ich, Crucci, das ist die Mutter von Rocco, und Lucia, ihrer Freundin, die sie kennengelernt hat. Und jetzt wird es eben wirklich interessant. Auf der kommunistischen Parteischule in Rom 1978. Also das ist quasi so die Handlung. Dass die Mutter von Rocco, eben Crucci aus Palermo, aus einer ganz einfachen Familie, aber eben sehr darauf bedacht, dass die Tochter es irgendwie in der kommunistischen Partei weit bringt. Ganz selig darüber, dass sie an dieser sehr, sehr renommierten Schule aufgenommen wird, wo die politische Linke, also
so eine Elite,
genau, ja. So eine linke Elite-Kaderschule.
Gab es das wirklich so?
Ja. Okay. Und das ist nämlich der Punkt, wo es richtig interessant wird. Das wusste ich nämlich nicht. Und dort lernt Crucci dann eben Lucia kennen, und den beiden folgen wir dann so ein paar Jahre ihrer Freundschaft, bis es eben zu einem wahnsinnigen Bruch kommt, den man sich dann eben selbst erlesen muss, wenn man dem Zauber von Was rot war erliegt. Und das ist das, was ich wirklich spannend finde, wenn eben zu diesem schönen Sujet, was in Büchern, finde ich, immer eine schöne Geschichte ist, wenn das funktioniert, wenn Kinder im Erwachsenenalter irgendwie feststellen, dass ihre Eltern eben selber eine Geschichte haben, die sie zum Teil auch nicht kennen.
Bevor sie auf die Welt gekommen
sind. Genau, dass die einfach nicht nur Eltern waren, ja, sondern eben auch eigene Leben hatten und eigene Träume, von denen vielleicht auch nicht mehr so viel übrig ist. Und es ist rührend, wie Rocco dem so ein bisschen auf die Spur kommt, weil seine Mutter wirklich gut beschrieben ist und auch in ihrer Brüchigkeit gut beschrieben ist. Das ist für so einen Debütroman, finde ich, sehr, sehr gut gelungen. Und auch so die Stimmung in... Ich habe wahnsinnig wenig gelesen, was in Italien spielt, lustigerweise, und kann eigentlich auch gar nicht so richtig zurückgreifen, um es irgendwie einzuordnen. Aber
ich hätte gar nicht gewusst, dass es kommunistische Parteischulen in den 70er Jahren
Die kommunistische Partei Italiens, die PCI, war echt ein großes Ding. Also aus dem quasi Antifaschismus heraus von Gramsci, sagt man, glaube ich, gegründet. Antonio Gramsci,
der sagte mir, Hefte, ne,
schon was, genau.
Nee, die Kerker. Ja, diese Hefte.
Und daraus ist quasi eine wirklich große politische Bewegung geworden, und zwar nicht nur, und das klingt im Buch halt auch immer wieder an, nicht nur in Italien, sondern die waren dann auch weit vernetzt in Europa. Und die Mutter von Rocco ist dann zum Beispiel auch in den 80ern mit Antonio, den sie auf dieser Schule kennengelernt hat, nach Köln gegangen, weil er da so eine Art Außenstelle quasi leiten sollte in Deutschland.
Dieser kommunistischen
italienischen Partei. Und das ist was, wo ich sofort dachte, hey, darüber habe ich noch gar nichts gelesen, und das interessiert mich aber, weil es wirklich so neu ist und so wie so ein Stück Puzzle, was man eben bisher noch nicht gesehen hat.
Ja. Aber wird da so viel erklärt, wie das so auch funktioniert, diese ganzen Strukturen und was man eigentlich so lernt in so einer Schule? Oder geht es schon eher darum, dass die sich irgendwann gestritten haben, weil ein Typ kam? Und
was ich irgendwie sehr, sehr schön finde, ist, dass es eigentlich ein sehr feministischer Roman ist. Und das ist ziemlich aufregend, wenn man sich überlegt, dass das jetzt ein Typ geschrieben hat, der, naja gut, immerhin 1982 geboren ist. Aber dass er eben wirklich versucht rauszustellen, was diese beiden Frauen in dieser Männerwelt, die auch immer noch, also auch die linke kommunistische Eliteschule war natürlich eine männlich dominierte Welt, was die eigentlich wollten und was auch diese Frauenbewegung, die damals auch im Linken so hoch kam.
Das gab aber, ich habe letztens hier von Tagebuch eines Selbstmords von Roberta Tagliaforo, da stand es auch drin, dass der Feminismus in Italien, so 80er Jahre, da war ganz, ganz, ganz stark irgendwie, also auch so in der Theoriebildung und auch so in der Außenstrahlung in andere Länder und so, was wir in Deutschland überhaupt nicht wissen, wie einflussreich der italienische Feminismus in dieser Zeit war.
So. Und da hat jetzt Polito quasi von hinten summt er das jetzt quasi auf und erzählt die Geschichte halt aus so einem Rückblick aus einer deutschen, also das ist ja eine Migrationsgeschichte, die dann auch erzählt wird. Und was auch dieser Zusammenbruch der Sowjetunion, das war quasi der Anfang vom Ende dieser ganzen kommunistischen und linken Parteibewegungen dann ja irgendwie auch. Und das ist ziemlich spannend. Er, finde ich, hält ja ganz gut die Waage, aber erzählt nicht, also man erfährt keine richtig krassen Interna oder irgendwelche Partei, das wäre wahrscheinlich auch mega langweilig. Es geht schon wirklich um diesen
Grundkurs Steine schmeißen oder
so? Nee, leider nein. Leider auch nicht. Nee, Grundkurs gibt es eigentlich so ein bisschen in der Frage, wie verrätst du deine Ideale nicht? Hm. Und diese Lucia ist natürlich eine Figur, die auch also so nochmal so besonders viel mehr an die Sache glaubt, stimmt gar nicht. Auch Krutschik hat am Anfang wahnsinnig an die Sache geglaubt, aber die macht das nochmal mit einer anderen Konsequenz. Und dass eine Freundschaft auch manchmal nicht gut aushält, selbst wenn man an die gleiche Sache glaubt, das finde ich ist ja, sehr, klar. sehr glaubhaft irgendwie rübergebracht. Und nebenbei, und das muss auch mal erwähnt werden, weil ich finde, es gibt ja so wenig gute queere Bücher, gibt es da eine Menge gute schwule Tinder-Geschichten. Und politisch auch, wo ich gemerkt habe...
Tinder kommt da auch...
Genau, weil Rocco mit seiner Mutter dann nach Rom fährt zur Beerdigung von Lucia, begleitet er sie quasi und dann hängen sie im Hotel zusammen rum und dann denkt er, oh Mann, 8,5 Kilometer weiter ist ein cooler, schöner, süßer Typ. Und also er versucht, Ippolito, finde ich, versucht da viel, viel sinnvolles Unterfutter auch noch so unterzulegen. Also einmal eben diese Geschichte von Annäherung und Begehren, eine ziemlich gute Sexszene, soweit ich das beurteilen kann, aber eben auch aufkeimenden Rassismus, weil er eben mit einem Hassan vor dem Kolosseum knutscht, dann werden sie von Nazis zusammengeschlagen und zum Glück von ein paar Prostituierten wieder zusammengepflegt. Also es ist ganz schön plotgetrieben und es ist sehr schön in so wechselnden Perspektiven erzählt, einmal in der heutigen Zeit und einmal im Rückblick eben auf Lucia und Clucci und es erzählt eben viel über Dinge, von denen ich behaupte, wisst ihr alle viel zu wenig drüber. Was rot war.
Aber ein Roman?
Enrico Ippolito, im Kindler Verlag erschienen. Eindeutig, würde ich sagen, steht eigentlich auch drauf.
Also genau das, aber...
Es verlockt ein bisschen zu gucken, was Enrico Ippolito vielleicht an seiner Familiengeschichte geforscht hat, würde ihm ja auch völlig zugestehen sein. Aber er hat das irgendwie nochmal klug verwoben, weil er ist eben 82 geboren. Und ich glaube, die Mutter und dieser Antonio sind erst Mitte der 80er nach Deutschland gekommen und die große Schwester ist dann irgendwie erst... Es würde alles nicht so richtig hinhauen zeitlich. Also er hat das irgendwie so klug gebaut, dass das irgendwie gut zusammenpasst. Und wenn man sich dann mit dieser Geschichte der Partei so ein bisschen beschäftigt und auch mit dem Tod dieses einen, den ich nicht aussprechen kann mit B, Berlinguer oder sowas, weiß ich leider nicht, dann hat man so das Gefühl, er hat das zeitlich einfach gut komponiert, was ja für so einen Debütroman auch echt eine Leistung ist. Ach, Enrico Ippolito, was rot war. Kindler Verlag.
Ich stürme es oft, glaube ich, an, wenn der Roman so draufsteht, weil das so...
Aber das ist, finde ich, schon romanartig. Mhm. Also es ist deswegen auch romanartig, weil es wirklich... Also du merkst irgendwie auch gute Schreibschule, ne? Er hat einen Plot, er hat ein Thema, dann baut er Höhepunkte ein und also das finde ich, das stört mich da, hat mich das gar nicht gestört. Ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass er nur seine Familie oder was ist nur, ja, oder dass er nur seine Familiengeschichte aufarbeitet, sondern er hat das schon also so verschriftlicht, dass es eindeutig als zu lesende Geschichte funktioniert von also die ihm einfach erzählenswert erschienen und dann finde ich, geht das immer gut. Ne?
Also auf meinen Büchern, die ich jetzt hier noch da liegen habe, auf den beiden nächsten, da steht auch auf beiden Romanen drauf.
Ja.
Ich hoffe auch, dass es sehr viel Roman drin ist. Die passen eigentlich, die sind wie zwei Seiten von, oder die sind wie eine Fortschreibung von der Geschichte. Ich fange mal dort an, wo es...
Anfängt?
Ich fange mal bei Null an. Der norwegischen Autorin Gine Cornelia Pedersen, übersetzt von Andreas Donat, erschien im Luftschacht Verlag. Das ist ein Debüt, was jetzt im Herbst erschienen ist, von dieser Gine Cornelia Pedersen, die auch in Norwegen auch eine sehr, sehr berühmte Schauspielerin ist und jetzt eben Autorin. Und da geht es wie in dem Buch... über das ich danach sprechen will, geht es um eine Frau, eigentlich auch aus der Innenperspektive, eine Frau, die eine sehr, sehr, sehr labile Psyche hat und die ganz, 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 ganz schwere Kämpfe mit auszutragen hat mit sich und der Welt. Also die es ganz schwer hat, ihren eigenen Platz so in der Welt zu finden und der das ganz schwer fällt, überhaupt am Leben zu bleiben, weil sie nicht so gute Strategien für Abwehrmechanismen und für Filtertechniken und sowas hat, sondern sie, es ist eigentlich in beiden Büchern so, deswegen erzähle ich das schon mal so, dass der Hauptplot eigentlich immer darum geht, wie sie sich da so zur Wehr setzen oder wie sie auch dran scheitern, daran, dass sie halt nicht so gute Abwehrtechniken haben. Und bei Null ist das am Anfang ist es ein Mädchen, ich glaube, es wird auch nicht gesagt, wie sie heißt, es geht so los, ich bin 10 Jahre alt, ich absorbiere alles, ich habe keine Filter, ich glaube, Gott hört es, wenn ich bete, ich habe 3 Menschen tot gesehen, 2 Alte und 1 Jungen. Also das ist, ihr seht das auch so im Satz, das ist ganz kurze Sätze und jeder Satz beginnt auf einer eigenen Zeile, also es ist wie so
Fast so ein bisschen Gedicht.
Ja, genau, ne? Es ist so ein bisschen lyrisch geschrieben und auch so was Bekenntnishaftes, also zum Beispiel bei Edouard Levet, dieses Autoporträt, der hat es auch schon gemacht, der hat einfach jeden Satz, ich bin, 100 Seiten waren es, glaube ich. Und so ähnlich macht sie das auch, das bricht dann auch ein bisschen auf, also fängt nicht jeder Satz mit ich an, aber sehr, sehr, sehr viele.
Ist nicht so ein dickes Buch eigentlich?
Nee, 170, ja. Glaube ich. Ich bin in einer Therapiesitzung, ich sage, dass ich meine Medikamente hasse, dass ich keine Lust habe, 19 Tabletten am Tag zu schlucken. Also sie wächst auf und sie hat auch noch Geschwister, dass sie wächst in so einer norwegischen Kleinstadt auf. Und ist aber ein ganz schwieriges Kind und wehrt sich und baut auch ziemlich viel Mist und wird schon von der Schule geschmissen. Und dann kommt sie irgendwann so mit 18, 19, kommt das erste Mal in die geschlossene Psychiatrie. So, und das wird sehr intensiv erzählt. Das hat mich auch so an Nancy Hünger erinnert. Weil sie dann mit Tabletten halt so ruhig gestellt wird. Und genau, wie ich es jetzt gerade vorgelesen habe, sind es halt sehr, sehr viele Tabletten und irgendwann kriegt sie Spritzen und dann hat sie überhaupt keine Gefühle mehr. Daher kommt auch dieser Titel dann, glaube ich, wenn sie schreibt, es geht mir okay, ich höre keine Stimmen im Kopf, ich bin nicht traurig, ich bin nicht froh, ich habe nicht das Gefühl, dass jemand hinter mir her ist, ich habe keine Gedanken im Kopf, keine Gedanken, null. Also das ist das, was die Medikamente mit ihr machen. Was vielleicht auch so David Foster Wallace einmal so gesagt hat, ne? Entweder ist er hochdepressiv oder er nimmt die Medikamente und hat dann gar keine Gefühle mehr. So. Und diese Ambivalenz spielt dieser ganze Text und diese Gefühllosigkeit oder dieses nicht so einen guten Zugang finden, das hat dann natürlich auch einen großen Effekt auf ihre sozialen Beziehungen. Also sie bricht dann zum Beispiel aus dieser Psychiatrie aus und mit so einem anderen Typen und dann klauen die irgendwelche Klamotten und schmeißen Eier aufs Rathaus und machen total dumme Sachen einfach, dass sie dann wieder verhaftet werden und so. Und dann hat sie irgendwann einen Freund und den beleidigt sie aber immer so ganz sprunghaft und der sagt dann irgendwann, okay, ich bleib bei dir und er sagt, ich hasse dich und sie will immer nur, dass er weggeht und sowas. Und das ist ganz hart zu lesen, so, weil man merkt, dass sie sagt es auch an einigen Stellen, dass sie eigentlich nicht leben will. Sie ritzt sich dann auch, sie nimmt ganz, ganz harte Drogen und dann kommt sie wieder in die Psychiatrie, dann versucht ihre Mutter, sie ein bisschen zurückzuholen. Und die Art und Weise, wie das so, also durch die Schreibweise, durch diese sehr direkten, kurzen Sätze, ist das Gefühl, dass wirklich so in ihrem Kopf drin bin und dass diese Krankheit oder dieses Weltempfinden, ich würde das nicht mehr als Krankheit empfinden, also wir versuchen das immer so als Krankheit in so eine Schublade zu stecken, damit wir als Außenwelt damit umgehen können. Ja, für sie ist es vielleicht einfach so ihre Art, so auf die Welt zu gucken, so, naja, und die halt sehr schwer ist, aber Krankheit ist sowas, ja, so was Schubladiges.
Aber du hast ja so eingangs gesagt, dass du es so merkwürdig findest, weil es so Innensichten von Frauen zu sein scheinen und irgendwie hast du ja begonnen mit, dass du es immer so merkwürdig findest, wenn ein Roman draufsteht.
Genau, also hier hoffe ich das, weil wenn sie wirklich jetzt so, wenn das etwas sehr, sehr Autobiografisches ist, dann finde ich es einfach unglaublich heftig, was sie erlebt, weil sie kommt dann irgendwann das zweite Mal aus der Psychiatrie und die haben wirklich ziemlich heftige Sachen auch mit ihr versucht, um sie halt so ruhig zu stellen, sie auch sehr rebelliert und die WärterInnen beleidigt und festgeschnallt wird und isolationshaft eine Woche und so. Also die ganzen harten Instrumente, die so eine Psychiatrie hat, um einen Menschen, sag ich mal, ruhig zu stellen. Und ich finde, wir haben da eigentlich noch nicht so viele sehr gute Strategien, außer halt diese Tranquilizer, mit denen man dann so sabbernd am Fenster sitzt. Und sie meint an einer Stelle zum Beispiel, sie guckt 5 Stunden die weiße Wand an, das stört sie gar nicht so.
Genau. Und wie lange folgst du quasi dieser Protagonistin?
Genau, und dann also von ihrer Kindheit an über ihre ersten sexuellen Erlebnisse, wo sie auch so total borderline ist, wo sie halt ganz, ganz mit ganz vielen Typen, egal mit wem, ohne Kondom schläft und sowas. Mhm. Und also sehr, sehr selbstzerstörerisch. Mhm. Und dann will sie Schauspielerin werden und sie träumt, dass sie mit Leonardo DiCaprio eine Beziehung hat und sowas. Und also auch sehr verträumt, aber ich hatte auch ganz dolles Mitleid, so, weil das so unrealistisch ist. Sie geht da zu den Vorsprechen und hat ganz große Angst. Natürlich wird sie dann nicht genommen. Und dann geht sie irgendwann nach Peru.
Geht sie wirklich oder träumt sie?
Ja, also das wirkt schon so, als würde sie auch in der Realität der Geschichte nach Peru gehen.
Okay.
Und erlebt da die heftigsten Sachen irgendwie. Also sie nimmt da nochmal ganz andere Drogen und die sie als so eine Person, die sowieso schon schwer hat, die Stimmen in ihrem Kopf auszuschalten. Mhm. Es gibt immer viele, viele Stimmen, die da sprechen. Wenn sie dann noch LSD nimmt, auf dem Koks raus, keine Ahnung, ist es, glaube ich, keine gute Idee. Naja, sie macht es halt und dann kommt sie nach, nimmt sie nur Ayahuasca und was weiß ich nicht alles. Also zum Schluss wundert es mich, dass die Figur eigentlich auf der letzten Seite noch lebt.
Lebt sie noch? Das ist
jetzt nicht bis vorher, aber in einer Art und Weise, das ist schon echt schlimm, was so, ja, aber es spricht auch eine große Wut aus ihr und auch so eine große Widerständigkeit und
aber ist das nicht auch so ein literarisch total schönes Projekt, weil du ja, also vor allem hast du ja gesagt, du hoffst, dass das fiktiv ist und so, ist das nicht so eine ganz großartige Möglichkeit, einfach in Büchern Figuren so leiden und scheitern zu lassen, also das ist ja auch, finde ich, was, wo Literatur manchmal auch so Ängste nehmen kann, indem man dann halt seine Protagonistinnen da rein rauschen lässt oder indem man Sachen darüber liest, die so unerträglich schlimm sind, dass man irgendwie wie so ein Kanal oder wie so ein Ventil hat für vielleicht so irgendwelche Horrorvorstellungen oder Ängste oder einfach nur Geschichten, die man gehört hat und irgendwie denkt, man wird derer vielleicht Herr, wenn man seine Protagonistin so durch die Hölle gehen lässt. Es gibt ja so viele Bücher, wo man sich fragt, warum. Lässt man die so leiden, weißt du?
Na, zumindest hat es den Effekt, so dass ich bin so eine Person, die vielleicht in so einer sehr schwierigen psychischen Lage ist, schon näher gekommen und habe vielleicht auch ein größeres Verständnis dafür entwickelt oder auch wird sehr, sehr genau verhandelt, wie dieser Freund mit ihr umgeht.
Okay.
Der ist auch nicht einfach, der übrigens ein Linksautonomer ist, der immer auf Demos geht. Und der aber bei ihr bleibt, obwohl sie ihn so schlimm wegstößt. So. Und diese Frage, ja, wie geht man als nahe angehörige Person mit dieser psychischen
Aber wobei ich vorsichtig wäre, irgendwie so das Schild rauszuhalten, dass man da irgendwas draus lernen kann für die Praxis.
Weil nee, aber
das ist ja wahnsinnig viel verlangt, finde ich, oder? Dass man das...
Das fand ich ja schon bei Melville so gut, hier Bartleby, der Schreiber, es gibt halt so eine relativ rationale Umwelt, dann gibt es halt eine Person, die ganz irrational handelt oder für unsere Verhältnisse irrational handelt. Mhm. Und wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Schließen wir die aus oder lassen wir die Person irgendwie drin? Haben wir irgendwelche Strategien, um diese Person drin zu halten, außer Betäubung?
Mhm. Ja.
Und diese Frage, das finde ich hochinteressant, weil das ist auch so eine Frage, wie viel wir als Gesellschaft eigentlich leisten können. Ja, und in den meisten ist es halt eher so weggesperrt oder gleich irgendwie umgebracht oder Gefängnis oder so. Und das mal also aus dieser Innenperspektive von einer Figur zu lesen, das finde ich sehr, sehr wichtig, auch dass Literatur sowas auch bereitstellt.
Ja, sicherlich.
Ne, so eine, damit wir ein Problembewusstsein haben. Und ich meine, wir sehen ja jeden Tag auch Leute auf der Straße, die mit sich selbst reden und keinen Stecker im Ohr haben. Das ist ja eine Realität und die häufig vorkommt. Dass Leute Stimmen hören oder dass die sich ritzen oder dass die mal eine Woche nicht rausgehen
aber
können.
Aber ist dann die Gefahr nicht auch, dass wenn du jemanden hörst oder jemanden siehst, der Stimmen hört oder siehst, dass sich jemand ritzt, dass du sofort die großen Bilder aufmachst, weil hier ja wirklich so alles schief geht?
Nee, das ist auch sehr viel zarter Alltag beschrieben von ihr. So. Also was sie isst, was sie trinkt, wie sie sich kleidet, wie ihre Wohnung aussieht, was sie dann in ihrer Wohnung fühlt und mit wem sie dann da spricht, obwohl niemand da ist. Und so. Das ist schon irgendwie ein Trip, dieses Buch.
Das Trip ist ein gutes Wort.
Und eins ein sehr trauriger und bitterer Trip und ein wütender Trip.
Superschönes Cover.
Muss und man jetzt genau, das Cover hat nämlich gemalt. Ich hoffe, ich habe jetzt sehr viel Positives eigentlich.
Nein, aber jetzt was Leichtes vielleicht.
Und zwar Carlos Enfedak, würde ich sagen. Elfriedak, hat das Bild gemalt. Das heißt Sophia 1. Den könnt ihr auch mal auf Instagram suchen. Der hat da ziemlich viele tolle Bilder von sich. Carlos Enfedak.
Sehr schön. Genau. Aber Luftschacht.
Gina Cornelia Pedersen 0. Übersetzt aus dem Norwegischen von Andreas Donat. Ich fand das ein gutes Buch, auch wenn es keine leichte Kost ist. Aber es ließ sich zumindest relativ leicht lesen.
Aber manchmal will man ja auch so an die Grenzen gehen.
Das war so ein...
Ja, das finde ich schon auch. Das muss Literatur schon auch können.
Ja.
Ich habe was Lustiges. Aber es ist
bin
gut.
Ich jetzt mal. Hey, wir haben voll selten Wagenbach. Also zumindest diese Reihe haben
genau, wir. Ich habe ein Salto-Bändchen von Wagenbach. Und zwar hat es geschrieben Mireille Garnier. Und aus dem quebeckischen Französisch hat es übersetzt Birgit Leib. Also aus dem kanadischen Französisch, aus diesem Quebec-Französisch. Und das ist der Debütroman dieser Autorin. Und ich will jetzt auf jeden Fall immer die ganze Zeit gucken, was die noch so alles schreibt, weil ich es ziemlich, ziemlich, ziemlich brillant finde. Und ich muss dazu vielleicht kurz vorher sagen, wie alle Salto-Bändchen ist das ganz dünn. Das hat irgendwie 110 Seiten ungefähr. Und ist aber wirklich, also es ist so krass. Ich versuche das mal auf drei Ebenen, muss man erzählen, worum es geht. Also einerseits ist es unterteilt. Es wird immer eine einseitige, wie so eine enzyklopädische, sehr wissenschaftlich geschriebene, wie sagt man, also wie so ein Auszug aus dem Lexikon dazwischen geschoben über den Schneeschuhhasen, den Lepus americanus. Und der wird dann beschrieben, wie der lebt, wer ihn frisst, wen er frisst, wie sich sein Fell verändert.
Lepus
americanus, das ist der Schneeschuhhase. Und der ist deswegen wichtig, weil die Protagonistin dieses Büchleins, Diane ist eine Frau unserer Zeit, unserer Generation und man muss sich vorstellen, sie leidet unfassbar, weil sie bemüht sich die ganze Zeit, sie ist total strebsam und will einen ganz tollen Job machen und sie ist sehr ehrgeizig und sie ist wahnsinnig bemüht und sie macht Überstunden ohne Ende und will immer die Erste sein, die fertig ist und ihren Job ganz besonders gut machen und kommt dann nach Feierabend, also den sie natürlich auch nicht pünktlich macht, sondern sie bleibt immer eine Stunde länger als alle anderen und dann kommt sie nach Hause und dann geht sie erstmal ins Fitnessstudio und stählt ihren Körper und versucht noch leistungsfähiger zu sein. Wenn sie morgens aufwacht, dann ärgert sie sich, weil sie wieder eine Stunde länger geschlafen hat, als sie eigentlich wollte, weil sie doch noch viel, viel mehr leisten und schaffen wollte als gestern. Und es kommt eine neue Kollegin ins Team und alle lieben die und der fällt alles total leicht und die macht alles mit Scheiße. Links und die ist immer schneller fertig und Jan kriegt die Krise, ja? Muss man sich vorstellen. Man fühlt es mit Jan auch sehr, weil die will eigentlich nur gut sein und die Beste sein und kriegt es aber nicht hin, weil sie ständig an ihre Grenzen kommt, weil sie eben auch müde ist, weil sie Pause braucht, weil sie essen muss, weil sie irgendwie doch nicht so leistungsfähig ist, wie sie denkt. Und dann kommt sie auf die großartige Idee, das Angebot anzunehmen, sich das Genom einer Schneeschuhhäsin einsetzen zu lassen. Denn es gibt so eine neue Methode. Schneeschuhhäsinnen können irgendwie 80 Kilometer in der Stunde rennen. Die können aus dem Stand 3 Meter springen. Die brauchen keinen Schlaf oder nur ganz minimal. Die sind immer leistungsfähig. Die sind wacher als alle anderen. Und man hat jetzt so einen Weg gefunden, wie man eben dieses Schneeschuhhäsinnen-Genom in Menschen implantieren kann. Und dann haben die all die guten Schneeschuhhaseneigenschaften. Und Jan wacht quasi, und das ist das erste Kapitel, auf in einem Zimmer, kurz nachdem ihr dieses Genom implantiert wurde und wartet jetzt auf ihre Verhasung.
Verhasung, ist ein tolles Wort.
Das finde ich auch. Und das ist das zweite Kapitel, was also die zweite Ebene, auf der es immer wechselt. Und dann gibt es eine dritte Ebene, die so ein bisschen traumartig ist. Da geht es so in die Kindheit von Diane, die in einer Insel am St. Lorenz-Strom groß geworden ist. Es geht ganz viel um Naturbeschreibung, um Vögel. Es ist so richtig kanadisch. Ich meine, wir erinnern uns, Kanada ist immer noch Gastland dieser Buchmesse. Es wird ganz, ganz, ganz Naturphänomene werden beschrieben. Es ist Sturm um Toast. Es ist einfach voller Natur. Und dort lebt sie mit ihrer Familie und es zieht irgendwie Eugène auf die Insel mit seinen Eltern und die befreunden sich und streifen den ganzen Tag über diese Insel und irgendwann ist, ich glaube, man sagt Eugène, dann einfach weg, was so auch eine der großen Lücken in Dianes Leben hinterlassen wird. Und diese drei Ebenen wechseln sich quasi ab, also diese Schneeschuhhasen-Wikipedia-Artikel, die sich wirklich auch mal total lustig lesen. Dann Diane in verschiedenen Stadien, einmal immer rückblickend erzählt, also vom Tag ihres Aufwachens. Das geht dann ungefähr bis 5 Tage oder eine Woche. nachdem ihr das Genom eben implantiert wurde und wechselt aber in der Perspektive. Es steht immer Tag X und dann plus oder minus so und so viele Tage. Und so hinten raus fängt es, glaube ich, so an mit so 120 Tage, bevor sie sich das hat implantieren lassen. Und da, finde ich, ist es auch so eine ganz große Leistung dieses Buches und auch der Übersetzerin Birgit Leib. Das hat einen Sprachwechsel, dieses Buch. Das ist unfassbar. Also je weiter sie weg ist von dieser Verhasung, da gibt es keine Absätze, da gibt es keine Kommas, da gibt es keine Interpunktion, da gibt es elendslange Sätze. Die so, darf ich dir die Stellen mal zeigen, weil das muss man sehen, die sind so atemlos, weil die immer so gehetzt ist.
Weil Hasen so gut Kommata
setzen. Nee, das ist quasi, bevor sie Hase wird, sie erwacht immer zur gleichen Zeit, duscht, zieht sich an, macht sich fertig, Frühstück, geht 7 Tage die Woche zur Arbeit, nimmt denselben Weg, redet mit niemandem aus, es betrifft eine Aufgabe, die sie 7 Tage die Woche ausführt, hat kleiner Kontakt, außer der Arbeit, Einzelkind. Also es geht wirklich so ganz absatzlos, ganz schnell. Und das ist quasi an Tag 128 vor der Verhasung. Und als sie dann aber...
Das muss ja nach der Verhasung sein.
Nee, das ist davor, weil da ist sie so gehetzt. Da hetzt sie sich nur ab.
Ach so, ich dachte, durch die Verhasung wird sie irgendwie schneller.
Durch die Verhasung kann sie ja Sachen auch besser verarbeiten, weil sie sich nicht mehr so, weil sie nicht mehr so hetzen muss.
Nicht so ein Laufrad.
Ne? Und nach der Verhasung ist es dann, ne, Diane erwacht, schlägt die Augen auf. Also da gibt es Punkte, da wird, also sie soll eine Woche ruhig liegen bleiben und warten, wie sich dieses Genom quasi auf sie auswirkt. Und dass sie diese Woche nicht aushält, untätig zu sein, müsst ihr euch selbst erlesen. Und auch, was das so mit dem Leben macht, wenn man plötzlich so rotbraune Härchen kriegt überall und große Augen und so kleine
Härchen. Also wird die auch äußerlich so nervös sind?
Und wenn die Männer plötzlich so ganz interessiert gucken.
Schöner Schnurrbart-Lady.
Verhäselt ein bisschen. Genau, Häsin in der Grube heißt das übrigens. Mireille Garnier, übersetzt von Birgit Leib. Wagenbach-Saltrobändchen, 100 Seiten, ein richtig, richtig guter Sonntag. Fangt dann morgens an, seid ihr abends fertig. Oder 2 Sonntage, je nachdem.
Aber hat das denn eigentlich auch negative? Also ich meine, so ein Hase, klar, der ist dann vielleicht leistungsfähiger und schneller und kann höher hüpfen, aber das...
Das ist alles ganz vielschneidig erzählt. Genau, also das ganze Ding ist ja eine Kapitalismuskritik.
Das muss ja auch nach hinten losgehen irgendwo dann.
Dass es überhaupt so weit kommt, dass ein Mensch denkt, er muss sich quasi sowas implantieren lassen, um irgendwie mitzuhalten.
Genau, so eine Selbstoptimierung.
Ja, also das ist eine Parabel, so, genau. Ja. Das ist eine Parabel, die ich ziemlich cool finde und was auch wieder ganz lustig ist, die ist aber angelehnt an so eine Native-Geschichte der Algonkin, die so eine Frau haben, die zur Häsin wird. Und diesen Mythos,
so eine
Schamanin quasi,
oder so,
die geht irgendwie und ist so halb Frau, halb Häsin. Es ist so eine Erzählung der Algonkin, die die Autorin irgendwann mal gelesen hat. Es wird auch, also hinten ist auch dieser Mythos nacherzählt. Also haben wir eigentlich noch eine 4. Ebene tatsächlich.
Ja, und das hier auf 100 Seiten?
Und das auf 100 Seiten. Also, und das musst du halt erstmal bringen. Und ich finde... es ist auch ein bisschen untergegangen. Also ich hätte es gerne noch häufiger überall in allen Instagram-Feeds gesehen, weil ich es echt sehr, 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 sehr cool und sehr besonders finde. Und aus so feministischen, aus kapitalismuskritischen, aus kanadischen, aus und so weiter.
Vielleicht hat es das falsche Cover.
Aber es ist so cool, oder? Ich finde, es hat ein bisschen was. Es ist eine Streberin. Es hat ein Foto von einer Streberin vorne drauf.
Aber weißt du, die ganze Salto-Reihe, ich nehme die so wahr. Also ich nehme die, die ist sehr schick und edel, aber ich denke immer, ich bin noch 20 Jahre zu jung für diese Reihe.
Ja.
Also ich habe da so eine...
Aber gerade Wagenbach, finde ich,
hat sich... Wagenbach macht ja tolle Sachen.
Also macht auch tolle
außerhalb dieser Reihe,
Sachen,
ne? Aber ich finde so, diese Salto-Reihe hat immer so was sehr...
Ein bisschen so, possierliches.
Genau, ne? Sowas, was man so sonntags zum Tee sich gegenseitig
erzählt. Ich habe jetzt auch noch gesagt, dass es sonntags lesen ist.
Nein, aber
ja,
es
das
hat so was
ist
mit so,
auch
wo,
total,
wo man so aus sehr, sehr dünnem Porzellan irgendwie so...
Ja.
So eine Assoziation habe ich zur Salto-Reihe.
Also ich glaube auch, wenn das in irgendwas Modernerem, mit einem moderneren irgendwie Anstrich irgendwie erschienen würde. Deswegen rede ich jetzt ja hier nochmal darüber. Ich sage es nochmal, Häsin in der Grube. Von Mireille Garnier, übersetzt von Birgit Leib. Bei Wagenbach. Salto. Schneeschuhhasen könnten noch das Ding werden in diesem Winter.
Ist das jetzt im Herbst erschienen?
Ja, ist jetzt aus diesem... Also wann war es? Im August, September? Ich habe es auch offen gestanden schon im September gelesen, aber ich habe im Oktober so viel gelesen, was keine neue Stimme war, dass ich das unbedingt nochmal benutzen wollte. Und es ist auch wirklich toll, über dieses Buch muss viel geredet werden.
Ist ja auch so eine Kafka-Geschichte, ne? Mhm. Also die Assoziation lässt sich nicht vermeiden.
Mhm. So. Ich glaube, so haben die auch im Klappentext, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es in der Vorschau auch so gesehen, ne? So, als Diane eines Morgens aus unruhigen Träumen erwacht, befindet sie sich in ihrem Bett und alles um sie herum ist wie immer. Also
ja,
da denken wir auch
ja,
so.
Natürlich. Ja.
Aber kann man vielleicht nicht drum rum, wenn man Wagenbach ist. Also vielleicht muss man dann einfach sich freuen, dass man so eine Kafka-Referenz machen kann. Ich finde, es ist weit, weit mehr als das. Und es ist auch eben durch diese Dreigliedrigkeit und durch diese krass gute Übersetzerleistung, weil jede Kapitelform hat eine eigene Sprache und auch wie dieses Atemlose in den Text kommt und wie dieses Gesetzte, Ruhige, jetzt hat sie dieses Genom, jetzt braucht sie nicht mehr so hetzen, weil sie ist automatisch schon schneller. Also das ist, glaube ich, so diese Bewegung da drin, das ist schon ziemlich cool übersetzt.
Würdest du dir auch mal so einen häsenden Genom spritzen lassen?
Hab kurz nachgedacht. Gedacht, wie praktisch wäre das, man könnte sehr gut schnuppern, müsste irgendwie nicht mehr so viel schlafen, man... Sie knabbert viel Gemüse auch. Es ist nicht unsympathisch. Also es ist jetzt anders.
Und den ist so voll oft Sex auch zu essen?
Ja,
sagt man nicht das, wie die Karnickel?
Ja, aber weißt du, warum man das sagt? Das ist auch eine lustige Sache. Die wenigsten Leute wissen, warum rammeln wie die Karnickel. Das ist ein geflügeltes Wort.
Ja,
weil Häsinnen gleichzeitig schwanger werden können, während sie schon schwanger sind. Die haben quasi unabhängig voneinander funktionierende Gebärmütter. Und du kannst quasi eine schwangere Häsin nochmal neu schwängern.
Und dann kommt die zu einem späteren Zeitpunkt?
Nee, dann kommt die zu einem späteren Zeitpunkt. Okay. Das hat die Natur quasi entwickelt, als es sehr wichtig war, dass möglichst viele Hasen...
Krass.
Diesen kleinen Bio-Exkurs kriegt ihr gratis an dieser Stelle. Genau, also es ist sehr witzig und es ist sehr... man kann das auch, finde ich, gut verschenken an alle abgehetzten Frauen, die ihr kennt, zum Beispiel.
Gibt es ein paar.
Ja, auch Männer. Würdest du dir einen häsenden Genom einsetzen lassen? Wegen deinem roten Pflaum, den man dann kriegt?
So ein kleines Wurzel.
Also kleines, kleine Bürze.
Wie heißt das?
Stummelschwänzchen heißt das.
Nee.
Bürzel ist bei Hühnern.
Ja, nee, bei Enten.
Ja, aber Hühner auch.
Oder wie heißt denn das beim Hasen? Blume?
Nee. Nee, das ist beim Reh. Puschelschwänzchen. Wir werden jetzt nicht weiter darüber reden, dass...
Liebe Community, wie heißt...
Genau. Wie heißt das Hasenschwänzchen hinten?
Wurzel vom Hasen.
Wie heißt der Hasenwurzel? Also das wird auch, glaube ich, in den Wikipedia-Auszügen nicht geklärt. Dein nächstes Buch, mein Lieber.
Ja, jetzt bin ich wieder der Stimmungskiller hier.
Ne? Naja, so ist es manchmal. Ich finde, wir bleiben aber auch optisch ein bisschen schön. Im
genau, ich habe hier noch ein bisschen was...
Ich habe später noch eine richtige schlechte Laune-Lektüre, tröstet mich.
Ach so, oh ja.
Ja, das wird noch richtig eklig heute.
Boah. Das hat noch ein bisschen was Gelbes. Wir haben ja schon gelb angefangen mit Levin Westermann. Jetzt geht's mit Lucy Faulerova. Ich weiß gar nicht, ob beim Tschechischen das R rollt.
Bestimmt.
Faulerova.
Weiß nicht.
Die hat den Roman Staubfänger geschrieben und das hat Julia Miesenböck aus dem Tschechischen übersetzt ins Deutsche für den Homunculus Verlag.
Mm.
Ein Verlag aus Erlangen. Ein kleiner, unabhängiger, sehr toller Verlag. Die hat noch dieses Pushkin, glaube ich, letztens. Nee, Polka. Polka hieß das. Aus dem schreienden Cover.
Ja, ne? Da habe ich immer gedacht, das ist Roland von Christ.
Genau, aber ist es gar nicht.
Gleicher Gestalter vielleicht.
Und genau, die sind sehr bemüht, so die Literaturen aus den Ländern ringsum Deutschland so noch ein bisschen mehr in das Zentrum der Aufmerksamkeit zu holen.
Aus dem Rumänischen zum Beispiel, auch diese Flavius Adelean haben
genau.
Die auch gemacht. Sieht man
ja,
das
also aus dem Tschechischen, Rumänischen.
Genau.
Dings. Ja, toller, kleiner Verlag, den es noch zu entdecken gilt, finde ich. Für mich war Staubfänger auf jeden Fall das erste Buch, was ich aus dem Verlag gelesen habe. Und das passt relativ gut zu Null, weil es auch hier um eine Frau geht, die es wirklich, wirklich nicht leicht hat im Leben und die auch aus diesem Ganzen, was man so, wenn du jetzt so sagst, so Kapitalismuskritik und sowas, also die purzelt da auch total raus, weil sie so schwierige, sag ich mal, so Traumata und sowas hat, dass sie irgendwann nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten oder sich in unsere Gesellschaft in so eine sehr funktionierende, konforme Art und Weise einzupassen.
Und dann wird sie selber zum Staubfänger quasi.
Genau, ich erzähle gleich, warum die Staubfänger, warum, also wie das im Buch erklärt wird. Die Hauptfigur heißt Anna Kavlanova. Und die arbeitet am Anfang der Geschichte in einem Callcenter, die ist so Anfang 20, die lebt alleine, die trinkt total viel und gerne auch so richtig billiges Zeug und kotzt dann auch manchmal und schläft zwei Tage auf der Couch. Also schläft eigentlich nur auf der Couch, schläft gar nicht im Bett.
Das ist oft so ein Bild, oder?
Ja,
wenn Leute ihr Leben
genau,
nicht auch
richtig
kriegen,
gut.
Dann schaffen sie es nicht mehr ins Bett.
Ich finde das auch immer ein bisschen cool, so eine exzessive Bukowski-Misanthropie. So leckt mich alle, es macht halt nicht mit bei eurem Zirkus. Ich finde euch blöd, ich betrink mich jetzt alleine. Das ist halt immer auch so was düster Romantisches, auch wenn das natürlich wenn man auf eine kurze Strecke funktioniert. Und in ihrem Zimmer stehen ganz viele Staubfänger, so irgendwelche kleinen Dinge, keine Ahnung.
Nippes.
Ein kleiner Gartenzwerg oder sowas. Und das wird irgendwann im Laufe der Geschichte wird aufgeklärt, dass sie immer, wenn sie sich von irgendjemandem abschleppen lässt, abends in der Bar, klaut die da was aus diesen Wohnungen der Typen. Und so steht ihre ganze Wohnung voller, ja genau, und sie putzt es aber auch alles nicht. Also die Wohnung ist völlig verdreckt. So.
Okay.
Genau, und so eine ist die halt, ne, so irgendwie eigentlich ein bisschen abgefuckt. Und sie arbeitet halt in diesem Callcenter, was natürlich auch ein total blöder Job ist. Und da rufen die Leute immer an und wollen so Wikipedia-Fragen von ihr, ne, was weiß ich, wie groß ist Alaska, sowas. Und dann findet die das irgendwie raus und erzählt es denen. Soweit so der Anfang der Geschichte und dann entfaltet so, sich mit der Zeit so ein bisschen, warum die so ist so oder warum die sich auch so verweigert in ihrem Verhalten. Und zwar hatte die noch oder hat noch eine Schwester, zu der geht sie immer jeden Montag und die Schwester findet die irgendwie, also die mag diese Schwester nicht, die verachtet diese Schwester, weil die Schwester ist mit einem Mann zusammen, der sie schlägt, der sie total in der kurzen Leine hält, der ihr nicht erlaubt, rauszugehen und alles. Also so ein richtig fieser Patriarch. So. Und die Schwester hält aber total an der Ehe fest. Er hat noch so zwei kleine Kinder und die ist also alles, was in der Ehe schlecht laufen kann für die Frau, wird dort so schlecht dargestellt. Ne?
Okay.
Also so, sie ist an den Herd gefangen, der Mann kritisiert sie für den Körper, den sie hat und sowas. Es gibt keinen Sex mehr, der kommt immer nachts betrunken nach Hause und so. Es ist wirklich eine Ehe, wie man es niemandem wünscht.
Ja.
So, ne? Und dann sitzt diese Anna natürlich da, so, denkst, ha, ich bin alleine, sie fühlt sich auch viel, genau, ich fühle mich als was viel Besseres.
Ja.
Aber beide Lebensentwürfe merkt man, sind eigentlich, du willst mit beiden Frauen nicht tauschen.
Mhm.
Ne? Genau, und mit dieser Schwester trifft sie sich halt jeden Montag und erzählt oder die reden dann auch immer über die Vergangenheit und es wird in so ganz kleinen Bruchstücken wird sowas hingeworfen, wo man denkt, hä, was ist da eigentlich passiert? Zum Beispiel, da reden sie über die Mutter und dann sagt sie die Mörderin. Und dann sagt sie, hä, warum jetzt die Mörderin und sowas, ne? Und dann kommt das so langsam, dann gibt's mal, erinnert sie sich mal kurz, hat sie so Träume, dass der Vater die Mutter sehr, sehr, sehr schlimm geschlagen hat. Und sie waren halt noch Kinder, sie und die Schwester, und haben das so beobachtet. Und dann hat der Vater halt die Schwester aus dem Zimmer geholt und hat sie halt auch schwerst misshandelt und so. Und irgendwann noch später kommt halt raus, dass die Mutter irgendwann den Vater umgebracht hat. So,
okay.
Dass es nicht mehr konnte. Und diese Anna, aus deren Perspektive das erzählt wird, hat er zugeguckt. Die war da vielleicht so 7, 8, 9, 10 Jahre alt. So. Hat sie gesehen, wie genau die Mutter dem Vater, ich weiß gar nicht, eine Schere in den Hals gesteckt hat. Oder sowas,
deswegen auch das Cover, schau mal, ne? Das ist
genau,
ja, schneidet sie sich die Haare ab.
Genau, und das hat die halt schwer traumatisiert und daraufhin kamen diese Pflegefamilien weil die Mutter dann halt ins Gefängnis gegangen ist.
Okay.
Das denkt man.
Oh. Okay.
Das spielt auch, also sie ist eine sehr unzuverlässige Erzählerin und das Witzige ist, es gibt noch einen Erzähler.
Sehr unzuverlässige.
Genau, es gibt noch einen Erzähler. Also sie erzählt die ganze Zeit und dann irgendwann sagt, jetzt schimpft der Erzähler wieder und ich soll mich mal wieder hinsetzen und sowas.
Okay.
Der kretscht ihr manchmal so rein und sagt, hey, reiß dich mal zusammen. Und man weiß es nicht. Und dann gibt es auch noch einen Turn. Also es ist relativ sicher, dass die Mutter im Knast ist und dass der Vater tot ist und dass es ein Gewaltverbrechen gab.
Ja.
Aber so einfach, wie ich es jetzt gerade erzählt habe, ist es dann halt irgendwie doch nicht.
Was sehr cool ist.
Genau, und was es aber auch noch komplizierter macht. Und sie versucht nun mit dieser Kindheitserfahrung und mit dem so umzugehen. Und dann wird natürlich auch so So werden so verschiedene Strategien vorgestellt, wie man aus so einer Kindheit rauskommen kann. Ne? Also zum Beispiel, dass man dann als erwachsene Frau, wie die ältere Schwester, dann unbedingt an einer Ehe und an was Intaktem festhalten will, weil man halt selber das in der eigenen Kindheit nicht erlebt hat.
Ja.
So. Was ich auch sehr plausibel finde. Mhm. Ne?
Also, es ist
genau, meine Mutter oder mein Vater war halt nicht gut und deswegen muss ich jetzt die Übermutter sein. So.
Mhm.
Ne? Genau, oder man macht es halt so wie sie und verweigert sich und das ist auch so witzig, wie sie sich dann verweigert, weil sie, die lernt dann den Psychiater von der Schwester kennen und rennt ihn dann immer hinterher.
Von der Schwester, die genau, mit dem Mann, mit dem Arsch.
Ja, genau, die hatten halt auch Psychologen in der Vergangenheit und dann hat sie so eine komische Obsession für diesen Psychiater und wartet vor seinem Haus und es wird ziemlich intensiv, was die dann miteinander haben. Okay. Aber auch, das kippt auch. Also sie schafft es auch zu keinem Menschen, das ist auch was ganz, also es ist eine Einsamkeitsgeschichte auch, weil sie es zu keinem einzigen Menschen schafft, irgendeine Art von, sag ich mal, dauerhafter, konstruktiver, wohlwollender, auch so eine Art erbaulicher Beziehung aufzubauen. Dann ist es immer toxisch. Auch die Schwester, die hasst die so.
Hast du die nacheinander gelesen, diese beiden Bücher? Wie haben?
Naja, fast. Aber ich fand es so spannend, weil das, ich frage mich auch, wie... Was so junge Autorinnen, die sind noch relativ gleich alt, also ich glaube, sie ist jetzt so Ende der 80er, sie ist schon ein bisschen älter, aber nicht viel, was sie denn auch so sozusagen dazu bringt, sich so explizit solchen Texten oder mit solchen Themen zu befassen oder durch ihre Texte so diese Themenwelt so zu ergründen. Und es scheint ja schon ein großer Wunsch zu sein, das so literarisch zu bearbeiten. Weil ich meine, also das sind ja nicht die einzigen beiden Texte. Also Nancy Hünger hat hier mit Um 4 Uhr kommt der Hund, hat es ja auch ganz großartig gemacht, so dieses sich damit auseinanderzusetzen, dass es einem sehr schwer fällt, eine Bindung zur Welt aufzubauen. So. Was, ja. Oder ob es das vielleicht gab es das auch schon immer, aber jetzt haben halt die jungen Autorinnen
das geclaimed.
Oder auch den Mut, darüber zu schreiben, weil das ja auch was ist, was ja per se erstmal nicht prestigeträchtig ist. Ne? Das sind keine Erfolgsgeschichten, das sind alles Geschichten des Scheiterns und der Unzulänglichkeit und der Angst und des Trauerns und des Schmerzes.
Ja.
Ne? Aber großartig, also gute Literatur, weil die uns ja auch so Dimension des Menschseins irgendwie öffnet.
Die faule Robbe.
Das Cover sieht eigentlich viel, also bis auf die Schere
sieht
jetzt.
Strange, sieht ein bisschen pop.
Viel Liebe oder ja, so süßlicher als dann der Inhalt, weil das ist wirklich harter Tobak. Also man hätte das auch in so einem
düsteren.
Ja, so blutrot, schwarz, irgendwas.
Aber da haben sie sich wahrscheinlich gleich gedacht, dass sie da irgendwie gucken, dass sie da auch eine junge Zielgruppe vielleicht mit eher mutigem Neongelb, müssen wir vielleicht noch sagen, für die Leute, die später den Podcast hören. Also eher so grün-gelb, bisschen rotzgelb, würde ich fast ein bisschen sagen. Und darauf ja,
so
aber so eine widerspiegelnde lila.
So eine Metallic.
Kannst gar nicht sagen, was das ist. Ne? Ganz cool gemacht.
Es ist auf jeden Fall auch eine Borderline-Geschichte, also die auch was mit so Zurückweisung und mit fehlender Liebe zu tun hat und wie man dann als erwachsene Person damit umgeht. Also weil also es auch was unglaublich Selbstzerstörerisches hat, so, ne? diese Sehnsucht nach Liebe, die man halt nicht bekommen hat. Und das ist schon toll, sowas. Aber vielleicht nichts für einen kuscheligen Sonntag, sondern eher was, wenn man Dienstagnacht.
Das stimmt.
Oder wenn man so nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag irgendwie sich so diese ganze Familienidylle wieder ein bisschen
nervig,
so, rund, so rauspitchen muss.
Könnte man dann aber quasi auch einfach mit der Reibe drüber gehen.
Ja.
Ne? Okay.
Genau, das...
Sag nochmal alles.
Also das Buch heißt Staubhänger von Lucy Fowlerova. Und ist aus dem Tschechischen übersetzt von Julia Miesenberg im Homunculus Verlag erschienen. Auch ein unabhängiger Verlag. Wir lieben ja die unabhängigen Verlage so sehr.
Du hast auch drei aus drei. Ist ganz schön cool. Drei Bücher heute besprochen aus drei unabhängigen Verlagen.
Kindler ist ja ein Imprint, ne? Von Rowohlt, glaube ich. Mhm. Ja.
Jetzt Absacke.
Jetzt ich will mal keine unabhängigen Verlage.
Ich will meinen ganz kurz machen, weil ich will, dass wir vielleicht über deinen noch beide ganz kurz sprechen.
Ah, ja.
Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass habe es leider schon wieder vergessen. Marike, Mareike, ich glaube Marike Lukas-Leinefeld. Ja, Marike, glaube ich. Genau. Ich
hatte Marike.
Marike Lukas-Leinefeld. Ein neues Buch geschrieben hat, was auch wieder von Helga van Beuningen übersetzt wurde. Im Suhrkamp Verlag ist es erschienen, wie schon ihr wahnsinnig aufmerksamkeitsstarker Debütroman, Was man sät, der den Booker Prize bekommen hat in der Übersetzung in der englischen. Und da haben wir ja eine Protagonistin kennengelernt, die eigentlich auch in deinen Clan gehört, also in die Reihe der armen, kleinen, wirklich verzweifelten, traurigen Existenzen, die also ganz dramatisch, aber nicht nur am eigenen Leben scheitern, sondern vor allem an der eigenen toxischen Familiengeschichte. Jazz, Jacke, die ihre Jacke irgendwie auch nicht auszieht, die den Tod ihres Bruders irgendwie nicht klar bekommt, die ganze protestantische, quasi niederländische Landfamilie kommt überhaupt nicht damit zurecht, dass eben der Bruder gestorben ist. Und es entwickeln sich so ganz, ganz schlimme, auch sehr destruktive Strukturen in dieser Familie. Und man ist durch dieses Buch durch und denkt so, boah, krass, kann Leinefeld schreiben. Das ist unfassbar, was die für Bilder aufmacht. Also im Deutschen, also sie ist nicht binär, aber im Deutschen bevorzugt sie. Und es ist eine wahnsinnige Kunst, die einfach sprachlich drauf hat, was van Beuningen halt auch großartig übersetzen kann. Aber man ist froh, wenn man durch dieses Buch durch ist und denkt so, boah, was kommt als nächstes, ja, aus dieser Feder? Mhm. Und dann sehe ich, dass das neue Buch rausgekommen ist und es geht tatsächlich um die gleiche Geschichte und um das gleiche Setting. Und es spielt ja auf einem Hof, auf einem landwirtschaftlichen Hof, also riesen Kuhherden und zur Zeit der Maul- und Klauenseuche und wirklich also auch düsterste, die richtig ekligen Seiten der Landwirtschaft, das, was keiner wissen will.
Und werden die dann auch gekeult?
Alles werden die.
Das schreibt Westermann auch, dieses Wort so für Massentier, also Tiermassenmord, dass man dann keulen sagt.
Was
so.
Man die, genau. Mhm. Und in mein kleines Prachttier, dem neuen Buch von Marike Lukas-Leinefeld, ist quasi die gleiche Geschichte erzählt, aber aus Sicht des Tierarztes. Aus Sicht des Tierarztes, der sich unsterblich in diese kleine 13-, 14-jährige Jess verliebt hat. Und also sie wirklich auf eine Art begehrt und wirklich auf also in entbrannt ist, das ist unfassbar zu wiederzugeben. Deswegen höre ich jetzt damit auch auf. Aber die Frage ist ja immer, warum liest man sowas und warum kann man sich durch so ein Buch arbeiten, wo einem alle Nackenhaare aufgestellt sind und man nicht mehr kann und denkt, kann das auf keinen Fall weiterlesen.
Keine Absätze.
Ne, es hat aber Kapitel zum Glück. Und das liegt einzig und alleine an der Sprache. Also selbst wenn man diesen Protagonisten so abgeneigt gegenübersteht und man so denkt, boah, Hilfe, es ist einfach unfassbar beeindruckend, was Lukas-Leinefeld dem in den Mund legt. Das ist wie so ein Gedankenstrom. Also der ist wirklich, das ganze Buch ist so ein Gedankenstrom von heiß entbrannter Liebe zu diesem kleinen Mädchen. Mein kleines Prachttier, wenn ihr wirklich gute Literatur, also sprachlich gute zu einem Thema, wo euch alle Fußnägel abfliegen, dann wäre das wahrscheinlich das Buch der Stunde.
Leinefeld war es auch, der die Amanda Gorman-Übersetzung abgelehnt hat, oder?
Die hat die Amanda Gorman-Übersetzung, genau, die hat sie, glaube ich, nicht abgelehnt, die hätte sie vielleicht auch gemacht, aber das ist dann ein Ding entbrannt, oder?
Ich dachte, sie meinte, sie würde es nicht machen, sie meinte, es sollte in der Person
machen. Genau, aber ich dachte, ehrlich gesagt, das ist jetzt ein weites Feld.
Aber sie war das.
Sie war da beteiligt und ich glaube, dass sie auch mit einem Gedicht darauf reagiert hat, weil es, glaube ich, auch eher andere Stimmen waren, die gesagt haben, sie soll das nicht machen. Weil sie schon, also ist auch Lyrikerin durchaus. Nee, aber da müsste ich mich nochmal einlesen. Ich habe versucht, unter diesem Wissen wegzutauchen. Jetzt der Absacker von dir. Mach was Schönes.
Ja, auch Florian Illies, den kennt ihr sicherlich alle von 1913, diesen Buch über das Jahr 1913. Und dann hat er noch mal ein paar Jahre später 1913, was ich noch erzählen wollte, geschrieben. Unglaublicher Erfolg. Und er hat so eine Erzähltechnik, dass er sich immer einen gewissen Zeitraum und eine Zeit anguckt und dann immer versucht zu gucken, was in dieser Zeit so gleichzeitig mit berühmten Personen passiert ist. Das hat er bei 1913 gemacht, halt im Sommer vor dem Ersten Weltkrieg. Und das macht er jetzt in seinem neuen Buch In Liebezeiten des Hasses für die Jahre 1929 bis 1939. Und nennt den im Untertitel Chronik eines Gefühls, und das, da merkt man schon, es geht um Liebe, es geht um Paare. Also er guckt das berühmte Paare an, die von 29 bis 39 gelebt haben. Das Zentrum ist schon eher europäisch. Am Anfang auch sehr, sehr viel Berlin. Mhm. Und das sind so Paare, so hier Gottfried Benn und seine Geliebten, Bertolt Brecht, Helene Weigel und Adorno mit Margarete
K+,
ne?
Gretel K+, genau. Die Lederfabrik, ja, genau. Ihrer Eltern übernommen hat.
Sartre und Beauvoir und Erika Mann und Gustav Gründgens, die zusammen eine Feilschen-Ehe hatten, weil die waren beide homosexuell und haben geheiratet, damit sie ihre Ruhe haben. Also genau, und um all diese Paare geht das, und natürlich dann auch darum, was mit diesen Paaren nach 1933 passiert ist, weil die ganze eigentlich deutsche jüdische intellektuelle Welt oder gerade in Berlin, wo das so ein Zentrum des kulturellen Lebens war, die sind halt alle emigriert. Also Berlin ist aufgrund dieser Nazi-Herrschaft auch so kulturell so ausgeblutet. Das wird sehr, sehr deutlich in diesem Buch. Und Elias, der flaniert erzählend durch diese Zeit. Also der pickt sich immer so Anekdoten auf und guckt und schaut in die verschiedenen Orte, und er hat ganz viele Briefe gelesen und Biografien, und es hat was sehr, sehr, sehr Leichtes. Also es ist fast wie, als würde man so ein Magazin durchblättern, und hat aber die ganze Zeit diese sehr, sehr berühmten Personen.
Weil es auch so super kurze Absätze sind oft und so sehr anekdotische, im Gedächtnis bleibende Begebenheiten, weil er sich halt auf die Liebe konzentriert. Mhm. Das finde ich ja irgendwie auch was ja kaum jemand, also Liebe ist ja gar nicht mehr so en vogue.
Wobei, wie er das so machte, also gerade die so in diesem Kreis Erika Mann und Annemarie Schwarzenbach und Ruth Lanzhoff, also der erzählt auch sehr viel Geschichten davon, dass so diese heteronormative Zweierbeziehung schon in den 30er Jahren eigentlich ein Auslaufmodell war. Und dass das zum Teil viel besser funktioniert hat als, oder in den 20er Jahren.
Das wurde dann leider schnell wieder.
Und also Hesse versucht das noch, so heteronormative Zweierbeziehungen, und das ist so die trostloseste Veranstaltung, die der da schildert in diesem ganzen Reigen. Und das hat schon Spaß gemacht, das so zu erleben. Ich fand, an manchen Stellen hätte es mir ein bisschen mehr, sag ich mal, Geduld an einer einzigen Stelle die Fähigkeit gewünscht, dass er mehr an einem Punkt bleibt und das ein bisschen mehr ausfaltet. Also mir ist er manchmal ein bisschen zu sehr gehüpft. Ich hatte so das Gefühl, okay, jetzt rauscht es mir schon ein bisschen, weil ich die verschiedenen Figuren oder Charaktere gar nicht mehr alle so auf dem Schirm hatte. Ja, und irgendwann, ja, der ist mit der ins Bett gegangen und hier und da ist der hingeflohen und sowas. Und irgendwann,
aber er kommt ja auch immer wieder dahin zurück. Ne?
Ja, also es geht ja dann, er ist ein wahnsinnig guter Erzähler, das muss man schon echt sagen. Mhm. Und er kann auch echt gut recherchieren und Wissen aufbereiten. So. Also das wirkt wirklich sehr flanierend. So. Als wenn man bei trockenem, schönem Wetter so durch eine Stadt geht und keinen Kater hat. Ne? Mhm. So ist sein Erzählen. Da kann man auch durch sehr schwierige Zeiten durchlaufen.
Er guckt hier so ein bisschen und er guckt da so ein bisschen. Wenn man das Gefühl hat, jetzt kann man es auch gar nicht mehr so gut aushalten vielleicht. Na, dann springt er nochmal zu anderen Protagonisten, dann springt er nach Paris, dann springt er nach Südfrankreich in so einen Urlaubsort, wo sich zum Teil Exilantinnen irgendwie verschanzen oder wo aber auch Alma Mahler, die gerade Werfel geheiratet hat, völlig idiotischem, widerlichem, antisemitischem Gedankengut hingibt. Weil sie
heirateten
mit
Juden
ihrem jüdischen Mann halt irgendwie abgedampft ist aus Bayreuth und jetzt da ist, wo sie keiner erkennt und wo ihr niemand auf der Straße knickst und so, und dass sie alles ihrem jüdischen Mann irgendwie anlastet.
Und dann was er auch macht, er hat was ganz Witziges, also manchmal so bis ins Karlauernde hinein, so. Also er kann auch gewisse Sprachwitze, kann auch einfach nicht auslassen.
Sagt liebsten Satz. Da denke ich,
aber es gibt auch einen, also der hat wirklich Humor, zum Beispiel hier: Immer wenn er spürt, dass ein Weltkrieg naht, will Heinrich Mann heiraten.
Das ist
so ein Ilias-Humor, so. Ja. Und das macht schon echt Spaß. Und er hat, was ich auch sehr schön finde, er hat so eine Menschenliebe. Also er hat so ein Interesse an den Menschen Schicksalen. Also das ist über, also die anderen Bücher, die wir hatten, sind auch sehr, also zumindest die ich hatte, sind sehr misanthropisch. Das ist was sehr Philanthropisches.
Ja.
Er versucht da auch wirklich so die naja, das, was uns so jenseits des Rationalen noch so zusammenhält, irgendwie so zu finden und zu feiern auch. Das ist echt eine coole Sache.
Und man hat hinterher, selbst wenn man sich nicht durch die kompletten 20er oder 30er gelesen hat oder das noch nicht geschafft hat, dann hat man hinterher ein ganz gutes Gefühl dafür, was einige Leute in welchem Umfeld die ihre Werke, also Fotografen oder auch Malerinnen sowieso, ja. Künstlerinnen, viele Schriftstellerinnen natürlich, auch ein paar Politikerinnen, Philosophinnen, wie die, also in welchem Umfeld die gewerkt haben sozusagen. Und das ist schon echt, das ist ein guter Ansatz, auch um weiter sich in irgendein Werk zu vertiefen.
Ja, man hat auch danach auf jeden Fall eine sehr lange Leseliste. Ja. Aber das ist,
aber die bietet er quasi gleich mit, ja. Also er bietet seine Quellen, wo er recherchiert hat. Und er hat wahnsinnig viele Tagebücher, wahnsinnig viele Briefe gelesen. Aber er schreibt zum Beispiel auch zu jeder größeren, wichtigeren Protagonistin ein paar empfehlenswerte Romane. Oder also Romane nicht, sondern Literatur im Anhang. Das ist ganz cool, da kann man dann gut anfangen.
Ja.
Nur dann.
Also wird wahrscheinlich...
Wird das Weihnachtsgeschenk der
wird wahrscheinlich des Jahres, sehr, sehr bald, sehr weit vorne auf der Bestsellerliste.
Ja.
Und das nicht, ist jetzt, nicht zu Unrecht.
Kein Orakelbonus.
Nee, das wird einfach passieren.
Leicht geschossenes Krachttier.
So, also... Wir sind am Ende.
Wir haben schon wieder einen Termin für den nächsten Monat. Da müsst ihr mal gucken. Ich glaube, am 17.
17. Genau, November. Es ist ein Mittwoch.
Ausnahmsweise.
Weil ich sag auch, warum. Ich habe Donnerstag Karten für Malakow-Kowalski. Und da habe ich Maria gefragt, ob wir das einen Tag verschieben können.
Da habe ich gesagt, ey, für Malakow können wir das schon mal verschieben.
Genau. Sonst wollte ich eigentlich letztes Jahr schon gehen. Und dann wurde es verschoben. Und jetzt, vielleicht klappt es dieses Jahr. Vielleicht wieder nicht. Genau, dann... Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Wir verabschieden uns aus dem Ozzolot.
Bis 17. November.
Ciao. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.